SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Viele Erwachsene haben Probleme, den Computer zu nutzen. Sie können zum Beispiel keine Maus bedienen. Das zeigt der PISA-Test für Erwachsene. Zwischenerfolg für die Schweiz. In Sachen Sterbehilfe geht der Europäische Menschengerechtshof noch einmal über die Bücher. Lehren aus Lampedusa. Die Innenminister der EU diskutieren über die europäische Flüchtlingspolitik. Um 13 Uhr Tagesgespräch. Brasilien ist Gastland an der Frankfurter Buchmesse, die heute beginnt. Brasilien mit seiner Riesenstadt Sao Paulo, diesem fragilen Moloch.
Sao Paulo? Ist das da draußen? Hier drinnen? Die welkende Landschaft zu Fuß. Die Alte im Fenster. Gesicht, Faltentasche aus Nylon ohnmächtig im Schoß, darin Sachen in Zeitung gewickelt. Ein weißes Kleid, schwarz gepunktet, Plastiksandalen, Hühneraugen, peinigen.
Der Übersetzer Michael Kegler ist Gast bei uns um eins. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Andi Lüscher mit den Nachrichten.
Nach dem jüngsten Flüchtlingsdrama vor der italienischen Insel Lampedusa ist der Kapitän des gesunkenen Bootes festgenommen worden. Gegen den Tunesier wird wegen vorsätzlichen Totschlags und Havarie ermittelt, wie italienische Medien berichten. Wegen des Schiffbruchs mit über 200 Toten wollen die Innenminister der 28 EU-Staaten am Nachmittag über ihre Flüchtlingspolitik diskutieren. Viele Politiker und Organisationen fordern einen grundlegenden Umbau der europäischen Einwanderungspolitik. Außerdem wollen sie eine neue Verteilung der Flüchtlinge auf die einzelnen Länder. Zurzeit ist in der EU jenes Land für das Asylverfahren und die Unterbringung der Flüchtlinge verantwortlich, in dem diese die EU erreichen. Für die Sicherheit der Schweizer Botschaft in Libyen sollen weiter Schweizer Elitesoldaten sorgen. Und zwar bis Januar 2016. Bis zu diesem Termin soll der Armeeeinsatz verlängert werden, beantragt der Bundesrat beim Parlament. Die Sicherheitslage in Libyen sei nach wie vor angespannt, hält der Bundesrat fest. Der Aufbau der staatlichen Sicherheit brauche Zeit. In dieser Situation müssten die ausländischen Vertretungen selbst für ihren Schutz besorgt sein. Die Kosten für den Einsatz dürften sich laut dem Bundesrat auf knapp 2 Millionen Franken belaufen. Nach früheren Angaben werden maximal 20 Elitesoldaten eingesetzt. Die Preise für Waren und Dienstleistungen sind in der Schweiz gestiegen. Im September lag die Teuerung bei 0,3% im Vergleich mit dem Vormonat. Die Statistiker des Bundes schreiben dazu, Kleider sei nach dem Ausverkauf wieder teurer und auch die Preise für Erdöl, Gemüse und Pauschalreisen seien gestiegen. Die Arbeitslosenquote ist in der Schweiz im September stabil geblieben, bei 3%. Bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren 131'000 Arbeitslose registriert, gut 1'000 mehr als im Vormonat. Darunter befinden sich nach Angaben des Staatssekretariats für Wirtschaft 21'000 Langzeitarbeitslose, die seit über einem Jahr auf Stellensuche sind, sowie 20'000 Jugendliche und junge Erwachsene, die nach dem Abschluss der Lehre oder der Universität einen Arbeitsplatz suchen. Muss die Schweiz die Sterbehilfe genauer regeln? Darüber wird die Grosse Kammer des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte entscheiden. Die Kleine Kammer hatte die Schweiz im Frühling zu einer gesetzlichen Regelung der Sterbehilfe verpflichten wollen. Die Schweiz zog das Urteil aber weiter. Nun hat ein 5-köpfiger Richterausschuss entschieden, dass sich die Grosse Kammer damit befassen soll. Das Bundesamt für Justiz zeigte sich gegenüber Radio SRF froh über diesen Zwischenentscheid, er sei im Sinne der Schweiz. Das französisch-amerikanische Telekomunternehmen Alcatel-Lucent streicht weltweit rund 10'000 Stellen. Das Unternehmen bestätigt entsprechende Medienberichte aus Frankreich. In Europa, Nahost und Afrika sind rund 4'000 Stellen betroffen. Der Rest wird in Asien und Amerika abgebaut. Nach eigenen Angaben will das Unternehmen so bis Ende 2015 €1 Milliarde einsparen. Die Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit hat erstmals die Lese-, Rechen- und Problemlösefähigkeiten der 16- bis 65-Jährigen untersucht – mit zum Teil erschreckenden Ergebnissen. Am besten schnitten gemäß der Studie in fast allen Bereichen Japan und Finnland ab. Auf den schlechtesten Plätzen landeten zumeist Italien und Spanien. An dem sogenannten PISA-Test für Erwachsene nahmen rund 166.000 Erwachsene aus 24 Ländern und Regionen teil. Darunter die USA, Russland, Australien und viele europäische Staaten, nicht aber die Schweiz. Die Wirtschaft in den Palästinensergebieten könnte rasch um ein Drittel wachsen, wenn Israel bestimmte Restriktionen aufheben würde. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Weltbank. Problem sei, dass palästinensische Unternehmen und Agrarbetriebe jene Zone nicht nutzen könnten, die seit 1967 von Israel zivil und militärisch kontrolliert werde. Verlorenes Potenzial sieht die Weltbank unter anderem in der Landwirtschaft und bei der Gewinnung wertvoller Mineralien am Toten Meer. Den direkten Schaden für die Volkswirtschaft beziffert die Studie auf 2,5 Milliarden Euro. Außerdem entgingen der Autonomiebehörde 800 Millionen Euro an Steuern.
Genau, 12.36 Uhr. Sobald wir wissen, wer den Nobelpreis für Physik bekommt, ob es, wie spekuliert, der Erfinder des Higgs-Teilchens ist und damit indirekt auch das CERN in Genf, dann lassen wir es Sie natürlich wissen hier im Rendezvous. Damit zu den fixen Inhalten der Sendung bis 13 Uhr. Wo nur schaltet man den Kompi ein? Keine Ahnung. Erstaunlich ist zum ersten PISA-Test für Erwachsene. Braucht die Schweiz ein neues Gesetz, das die Sterbehilfe regelt? Ja, nein, vielleicht. Die Diskussion geht in eine neue Runde. Dann die Innenminister der EU sprechen über die Flüchtlingstragödie von Lampedusa und darüber, die Flüchtlingspolitik zu lockern. Doch Länder im Norden wie Deutschland bleiben hart.
Italien hat im letzten Jahr 15.000 Flüchtlinge gehabt, wir 78.000 Flüchtlinge. Das sind die Zahlenverhältnisse. Und wir erwarten natürlich auch von Italien, dass es seine Aufgaben erfüllt.
Schließlich, auf den Malediven machen die obersten Richter Politik. So lange, bis sie haben, was sie wollen. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.860 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.22,93 gehandelt, der Dollar zu 90,59. Und das Wetter? Im Norden liegt weiterhin teils zäher Hochnebel mit einer Obergrenze um 2000 Meter. Es bleibt kühl bei 14 Grad, dazu gibt es Nieselregen. In den Bergen scheint trotz Wolken teils die Sonne. Im Süden ist es wechselnd bewölkt, gegen Abend sind lokale Schauer möglich. Die Temperatur hier steigt auf 16 bis 20 Grad.
Wenn Sie nach dem letzten PISA-Test gedacht haben, die Kinder heute sind ja so schlecht in der Schule, dann halten Sie sich fest. Die Erwachsenen können es nicht viel besser. Zum ersten Mal mussten Erwachsene zeigen, wie gut sie lesen, rechnen und mit Computern umgehen können. Das Resultat, ein Großteil der Erwachsenen zwischen 16 und 65 kann nicht einmal einfachste Probleme am Computer lösen. Philipp Mayer mit den Einzelheiten.
Können Sie mit einer Computermaus umgehen? Wissen Sie, wie man im Internet etwas findet? Dann sind Sie besser dran als zwei Drittel der 160.000 16- bis 65-Jährigen, die weltweit zum ersten PISA-Test für Erwachsene angetreten sind. Das Resultat ist deshalb erschreckend, weil keine Rentnerinnen und Rentner getestet wurden, sondern Menschen, die mitten im Arbeitsleben stehen. Und wer heute nicht einmal die einfachsten Probleme am Computer lösen kann, dessen berufliche Aufstiegschancen stehen schlecht. Doch auch im täglichen Leben kommt man immer weniger zurecht, sagt Barbara Ischinger, Bildungsdirektorin der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Wer einen Reiseplan studieren will, wer sich ein Ticket bestellen will, ohne mit dem Computer zu arbeiten und Reisebüros werden Mangelware, der hat dann ein Problem.
Auch Bankgeschäfte oder die Kommunikation mit Ämtern werden zunehmend schwierig. Bei den 24 Ländern, die untersucht wurden, gibt es allerdings große Unterschiede, so Ischinger.
So haben Sie in Italien und in Spanien einen von 20, der hiermit intelligent umgehen kann. In Deutschland und in Österreich circa einer von 10. Aber dann in Japan, in Finnland ist es einer von 5.
Entscheidend sei, wie früh die Länder begonnen hätten, ihre Einwohner im Umgang mit Computern zu schulen, erklärt Ischinger. Und auch, ob sie dies nur bei Schülern täten oder auch Erwachsene einbezögen. Ähnliche Unterschiede zeigen sich nämlich auch bei anderen Disziplinen. Während Japan und Finnland beim Rechnen und Lesen ebenfalls an der Spitze stehen, liegt das deutschsprachige Europa auch hier im Mittelfeld und sind die südlichen Länder die Schlusslichter. Wer zu Japan und Finnland aufschließen will, muss künftig noch stärker in Bildung investieren.
Bildung, die wirklich jedes Individuum mit einbezieht, die keinen aus einem Schulrahmen herausfallen lässt, sondern einzeln und persönlich fördert. Außerdem bilden beide Länder auch die Erwachsenen weiter aus.
Länder wie Japan und Finnland also, die bei der Bildung auf Chancengleichheit setzen, stehen besser da. Aber auch die Kultur eines Landes spielt laut OECD-Studie eine Rolle. Korea habe in den vergangenen Jahren vor allem deshalb aufgeholt, weil sich ein gesellschaftlicher Konsens gebildet habe, dass lebenslange Bildung wichtig sei. In Deutschland dagegen setze man noch zu wenig darauf, traditionell bildungsferne Schichten zu fördern. Und auch Länder, in denen sich fast nur Reiche eine höhere Schulbildung leisten können, wie beispielsweise die USA, schneiden schlechter ab. Wo die Schweizerinnen und Schweizer im weltweiten Vergleich stehen, lässt sich heute nicht sagen. Die Schweiz hat sich an der ersten PISA-Runde für Erwachsene nicht beteiligt.
Muss die Schweiz im Detail regeln, wie er Sterbehilfe erhalten soll? Ja, hat im Frühling der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gesagt. Nein, sagt die Schweiz. Heute feiert sie einen kleinen Zwischenerfolg in Straßburg. Der Menschenrechtsgerichtshof geht noch einmal über die Bücher. Dominik Meyer.
Es geht um den Fall einer älteren Zürcherin. Sie möchte sterben, obwohl sie nicht an einer unheilbaren Krankheit leidet. Doch kein Arzt will ihr ein Rezept ausstellen für das tödliche Medikament. Der Grund: die Berufsregeln der Ärzte erlauben Sterbehilfe nur dann, wenn eine Patientin sterbenskrank ist. Die betroffene Frau zog dagegen bis nach Straßburg an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Und im Frühling sagten dort die Richter: «So geht das nicht, liebe Schweiz. Ihr könnt die Frage, wer erhält das Medikament, nicht einfach den Ärzten überlassen. Ihr müsst das im Gesetz regeln.» Der Schweiz gefällt das gar nicht. Sie hat das Urteil weitergezogen. Die heutige Regelung genüge, sagt Volker Galli vom Bundesamt für Justiz.
Nach Ansicht der Schweiz ist die Rechtslage nicht unklar. Bundesrat und Parlament haben sich in der Vergangenheit mehrmals mit dieser Frage befasst und sind zum Schluss gelangt, dass die Verschreibung und die Abgabe eines todbringenden Mittels ausreichend geregelt sind.
Heute nun feiert die Schweiz einen Zwischenerfolg. Ein Ausschuss von 5 Richtern am Menschenrechtsgerichtshof hat entschieden, der Fall ist nicht abgeschlossen, er geht an die Grosse Kammer. Was das heißt, sagt ein Experte. Sebastian Heselhaus, Professor für Europa- und Völkerrecht an der Universität Luzern.
Dieser Zwischenschritt bedeutet, dass der Ausschuss der Auffassung ist, dass es sich um eine sehr knifflige Rechtsfrage handelt, die unbedingt noch ein zweites Mal angeschaut werden muss. Grundsätzlich ist diese Frage deshalb knifflig, weil die Europäische Menschenrechtskonvention für ganz Europa gilt und dort besteht noch nicht einmal zwischen den Staaten Konsens, inwieweit Sterbehilfe erlaubt sein soll oder nicht.
Ob Straßburg der Schweiz am Ende Regeln aufzwinge für die Sterbehilfe oder nicht, sei völlig offen. Aus dem heutigen Zwischenentscheid lasse sich diesbezüglich gar nichts ableiten. Die Richter waren bereits im Frühling gespalten. 4-3 gegen die Schweiz stand es damals. Die starke Minderheit sagte, wir sollten der Schweiz den heutigen Ermessensspielraum lassen. Braucht es klarere Regeln oder nicht? Christoph Blocher, Evelyn Wittmer-Schlumpf, Simonetta Sommaruga, alle Justizministerinnen und Minister der letzten 10 Jahre haben sich mit der Frage herumgeschlagen. Alle kamen zum Schluss, lassen wir die Finger davon, es gibt keinen Konsens im Land und sofort würden sich ungeheuer schwierige Fragen stellen. Soll Sterbehilfe eben auch nicht sterbenskranken Menschen offen stehen? Wie sieht es aus bei psychisch kranken Menschen wie bei Kindern? Nun sind die Straßburger Richter wieder am Zug. Sie entscheiden, ob die Schweiz solche heiklen Fragen wieder anpacken muss oder nicht.
Europa ist empört und beschämt über das Flüchtlingsdrama vor Lampedusa mit über 230 Toten. Über die Konsequenzen aus dem Drama diskutieren am Nachmittag die EU-Innenminister in Luxemburg. Italien verlangt dabei mehr Unterstützung von den reichen Ländern im Norden. Doch dort bleibt man hart. Warum eigentlich? Kaspar Selg über die Flüchtlingsdiskussion in Deutschland.
Der deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich tritt in Luxemburg mit harter Haltung auf.
Lampedusa gehört zu Italien und Italien muss seine Flüchtlinge natürlich auch versorgen.
Friedrich hat für diese harte Haltung auch eine Begründung. Deutschland tue sehr wohl seine Pflicht als großes und starkes Land in Europa. Deutschland schaue nicht tatenlos zu, wie Italien mit seinem Flüchtlingsstrom kämpfe. Im Gegenteil.
Italien hat im letzten Jahr 15.000 Flüchtlinge gehabt, wir 78.000 Flüchtlinge. Das sind die Zahlenverhältnisse. Und wir erwarten natürlich auch von Italien, dass es seine Aufgaben erfüllt.
Das sei ja richtig, erwidert Martin Schulz, SPD-Spitzenpolitiker, Präsident des Europäischen Parlaments. Deutschland erfülle durchaus seine rechtlichen Verpflichtungen, aber das reiche halt nicht.
Ich möchte angesichts dieser Tragödie eben nicht über Paragraphen, sondern über unsere Kraft und unseren europäischen Reichtum reden, den wir trotz aller Schwierigkeiten, die wir selbst bewältigen müssen, haben. Dieser Reichtum sollte uns Pflicht sein, den Menschen, die Schutz bei uns suchen, diesen Schutz zu geben.
Dass man mehr tun sollte, um Tragödien wie diejenige in Lampedusa zu verhindern, darin sind sich eigentlich alle einig. Umstritten ist, was man tun könne. Das Beispiel der Hauptstadt Berlin zeigt, dass es hierzulande nicht nur darum geht, einige tausend nordafrikanische Flüchtlinge mehr aufzunehmen, auch einigen tausend zusätzlichen Flüchtlingen aus Syrien eine Bleibe anzubieten. Hier in Berlin kumuliert diese Flüchtlingsproblematik mit anderem. Etwa damit, dass mit der Freizügigkeit innerhalb der EU auch noch Menschen aus Osteuropa Zuflucht im Wirtschaftswunderland suchen. In den letzten 2 Jahren sind nur schon in Berlin 40.000 Sinti und Roma aus Bulgarien und Rumänien zugezogen. Auch für die muss gesorgt werden. Selbst wenn sie keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, Unterkunft und Schulen für die Kinder müssen angeboten werden. Die ohnehin schon überschuldeten deutschen Gemeinden geraten unter großen Druck. Widerstand in der Bevölkerung macht sich breit. Hier in Berlin etwa, wenn im Quartier Hellersdorf ein neues Flüchtlingszentrum für Syrer eingerichtet werden soll. Die Flüchtlingspolitik ist auch in Deutschland ein politisch heißes Thema seit Jahren. Und seit Jahren sind die Fronten dieselben. Da sind die einen, die sagen, man solle nicht Geld für mehr Flüchtlinge in Deutschland ausgeben, sondern man müsse in die Verhältnisse in den Herkunftsländern investieren. Markus Ferber, ein CSU-Europapolitiker, sagte etwa gestern im Deutschlandfunk:
Das Ziel muss sein, die Fluchtgründe, die ökonomischen Fluchtgründe abzubauen.
Das klinge gut, sei aber billiges Gerede, erwidern die anderen. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, der FDP-Politiker Markus Löning, führt ein Beispiel von vielen an.
Die Leute kommen aus Somalia, wo wir seit Jahren versuchen, irgendwie auch nur etwas Einfluss auf die Situation zu nehmen. Dort reagiert die Al-Shabaab, eine absolute islamistische Terrormiliz. Also das ist wohlfeil, jetzt zu sagen, wir schicken da mal ein bisschen Entwicklungsgeld und dann wird das schon und dann kommen die Leute nicht mehr hierher.
Ein Streitpunkt unter mehreren ist in Luxemburg eine Regelung, die unter dem Titel Dublin II läuft. Die Regelung, welche besagt, dass Asylsuchende von dem Land aufgenommen und beurteilt werden müssen, in welches sie zuerst in die EU eingereist sind. Das sind meist Länder am Mittelmeer und nicht Deutschland. Dublin II schütze die Länder des Nordens und benachteilige die Mittelmeeranrainer, klagt man im Süden. Angesichts von Tragödien wie derjenigen von Lampedusa werden auch hier in Deutschland die Stimmen lauter, die Dublin II, also die Rückschaffung in ohnehin überforderte Länder, in Frage stellen.
Kaspar Selg in den Mittagsinformationen von Radio SRF. Im Ferienparadies Malediven sind die politischen Zustände alles andere als paradiesisch. Gewählt wurde zwar Anfang September, doch was ist, darf offenbar nicht sein. Das oberste Gericht der Malediven hat die erste Runde der Präsidentenwahl von Anfang September nämlich für ungültig erklärt. Ich fragte Südasien-Korrespondentin Karin Wenger, mit welcher Begründung?
Das Gericht sprach von Unregelmäßigkeiten bei 5.600 Stimmzetteln. Es sagte, dass ein Tote registriert gewesen, minderjährige Fantasienamen und deshalb hat es diese Wahl annulliert.
Wie plausibel ist diese Begründung für Sie? Oder anders gefragt, worum könnte es dem obersten Gerichtshof bei der Annulation wirklich gegangen sein?
Für mich ist das nicht sehr plausibel, vor allem wenn man auch sieht, es gab da internationale Beobachter von diversen Ländern und die sagten allesamt, die Wahlen seien frei und fair verlaufen. Hier geht es meiner Meinung nach ganz klar um politische Motive. Die Richter, die waren allesamt vom alten Diktator eingesetzt worden. Der hat auch seinen Halbbruder ins Rennen gesetzt, der war aber weit abgeschlagen auf dem zweiten Rang. Also es geht darum, den Favoriten Mohammed Nasheed, der bereits einmal Präsident war, bevor er dann gestürzt wurde, dass man den verhindert, dass der zurück an die Macht kommt.
Was heißt das alles für die neu angesetzten Wahlen Mitte Oktober? Wird nun einfach so lange gewählt, bis jener Kandidat gewinnt, der eben den Richtern genehm ist?
Das könnte so sein, denn das oberste Gericht hat auch entschieden, dass der Präsident nicht mehr an eine Amtszeit gebunden ist, sondern so lange im Amt bleiben kann, bis der neue Präsident kommt. Also das könnte ein Szenario sein. Ein anderes Szenario könnte sein, und da werden laufen jetzt eben bereits schon Diskussionen zwischen den anderen Kandidaten, dass sich diese drei Kandidaten, die verloren hatten im ersten Wahlgang, dass sich die zusammenschließen und auf einen Kandidaten einigen. Und das würde natürlich Nasheed extrem schwächen.
Kurz vor dieser Entscheidung des obersten Gerichts hatten ja Maskierte einen privaten TV-Sender angezündet, der die Kampagne des früheren demokratischen Staatschefs Nasheed unterstützt hatte. Karin Wenger, ist das ein Indiz für die Angespanntheit der politischen Lage auf den Malediven?
Das ist ganz klar ein Indiz und es ist ein beunruhigendes Indiz. Bislang waren die Proteste friedlich zwar, aber das könnte kippen. Das hat man gesehen jetzt mit diesem Anschlag auf den Fernsehsender. Und man darf nicht vergessen, 2012 im Februar, als Nasheed gestürzt wurde, da ging das auch sehr gewaltsam zu und her. Damals hat sogar die Armee eingegriffen und hat damals den staatlichen Fernsehsender besetzt.
Das waren Einschätzungen von Karin Wenger. Sie berichtet für uns aus dem südasiatischen Raum. Nun ist also draußen, die Hoffnungen der Schweiz, die erfüllen sich. Der Physiknobelpreis geht dieses Jahr an die Entdecker des berühmten Higgs-Teilchens. Entdeckt wurde das Teilchen letztes Jahr am Forschungslabor CERN bei Genf und da haben eben auch viele Schweizerinnen und Schweizer mitgearbeitet. Demzufolge ist die Freude in der Schweiz über diesen Preis groß. Den Preis bekommen nun Peter Higgs und François Enlaire, wie ich das da richtig sehe. Genau. Mir zugeschaltet ist nun Hanna Wick von der SRF Wissenschaftsredaktion. Wofür werden denn die beiden ausgezeichnet?
Da geht es um zwei theoretische Arbeiten, in denen diese Forscher das Higgs-Teilchen, das ominöse Higgs-Teilchen, vorhergesagt haben. Das war vor knapp 50 Jahren. Damals hatten die Physiker ein Problem mit ihrem Standardmodell, also mit dem Modell, das alle Bausteine der Materie beschreibt. Sie konnten nämlich nicht erklären, wieso manche dieser Bausteine so schwer sind und andere ganz leicht oder sogar ohne Masse.
Und wie lautete damals die Erklärung der nun frisch gewählten Nobelpreisträger?
Sie sagten ein ganz neues Feld voraus, das das ganze Universum durchzieht wie ein unsichtbarer Schleier, das Higgs-Feld eben. Und von diesem Feld merken wir im Alltag nichts, aber die Elementarteilchen schon. Das unsichtbare Feld wirkt auf sie ein und so bekommen sie ihre Masse. Die einen viel, die anderen wenig. Man kann sich das zum Beispiel vorstellen wie eine schlammige Straße. Die einen Teilchen haben quasi glatte Sohlen und rutschen elegant über die Straße. Die anderen haben schwere Stiefel. Sie sinken ein, an ihnen bleibt Schlamm kleben und so kommen sie kaum vorwärts. Sie sind schwerer. Tatsächlich ist der ganze Mechanismus viel komplizierter, aber das gibt einem schon eine Ahnung davon, wie das Higgs-Feld funktioniert.
Diese Idee hatten die Forscher vor langer Zeit. Wieso haben sie den Preis erst jetzt bekommen, 2013?
Die Idee musste eben zuerst bewiesen sein mit einem Experiment und das war schwierig, denn das Higgs-Feld ist eben unsichtbar. Es verrät sich nur durch ein neuartiges Teilchen, das Higgs-Teilchen. Und um dieses Teilchen zu finden, braucht man riesige Maschinen, wie es sie eben am CERN in Genf gibt, an dem Forschungslabor in Genf. Dort haben die Physiker letztes Jahr dieses Higgs-Teilchen erstmals nachgewiesen.
Man kann also sagen, ohne CERN kein Nobelpreis fürs Higgs-Teilchen.
Ja, und dafür sind die neuen Preisträger auch sehr dankbar. Die Arbeit des CERN sei wirklich beeindruckend, sagt François Englert.
The result now is really extremely impressive and I am full of admiration of what CERN has realized.
Und Peter Higgs, nachdem das Teilchen ja benannt ist, der konnte sein Glück kaum fassen, als das Resultat letztes Jahr bekannt wurde.
I certainly had no idea that it would happen in my lifetime at the beginning more than 40 years ago.
Er habe keine Ahnung gehabt, dass er das noch erleben werde in seinem Leben, als die Suche nach dem Higgs-Teilchen damals begann. Heute ist der Forscher 84 Jahre alt und darf sich jetzt am Nobelpreis freuen mit ein bisschen Zitterpartie, weil die Verkündigung so lange auf sich hat warten lassen.
Vielen Dank für diese Informationen live, Wissenschaftsredaktorin Hanna Wick im Rendezvous. Thank you. Brasilien, das Land aus Südamerika, ist Gast an der Frankfurter Buchmesse. Ausgerechnet Brasilien. Denn im Land, in dem Armut und Analphabetismus weit verbreitet sind, sind auch Bücher teuer. Bibliotheken gibt es nicht überall. Trotzdem hat die Leselust vor allem bei Schulkindern deutlich zugenommen. Ein Grund dafür, Projekte, um potenzielle Leser mit Literatur in Kontakt zu bringen. Der Vorläufer dieser Projekte ist das Lesewäldchen. Vor 30 Jahren hat es in Sao Paulo begonnen. ARD-Korrespondent Peer Vorder-Wühlbecke.
Das Lesewäldchen sieht eigentlich aus wie eine Mischung aus einem Zeitungskiosk und einem kleinen Biergarten. Ein paar Tische und Bänke stehen herum, dazu Zeitungsständer mit Comics und Magazinen. Lesewäldchen heißt das Projekt eigentlich nur, weil es sich im Park Ibirapuera befindet, der grünen Lunge Sao Paulos. Ana Lucia Tadei ist die zuständige Bibliothekarin. O Bosque da Leitura não faz empréstimo de acervo. Im Lesewäldchen leihen wir keine Bücher aus. Man kann hier nur vor Ort lesen. Auch unser Angebot unterscheidet sich von den Bibliotheken und anderen Einrichtungen. Wir haben hier hauptsächlich Zeitungen, Zeitschriften, Comics und dünne Büchlein. Dazu ein paar Gedichtbände. Also eher die schnelle Lektüre. Die Leute setzen sich, lesen ein bisschen und gehen wieder. Damit ist die grundlegende Philosophie des Lesewäldchens auch schon beschrieben. Das Konzept passt genau in die neue Bildungspolitik in Brasilien, die versucht nämlich, besonders Kinder und Jugendliche zum Lesen zu bewegen. Mittlerweile gibt es Lesewäldchen in 13 Parks in Sao Paulo und auch in Rio de Janeiro hat man bereits ähnliche Projekte eingerichtet. So sollen die Brasilianer dazu gebracht werden, mehr zu lesen, denn der Statistik nach sind die Brasilianer ziemliche Lesemuffel. Die Bibliothekarin Ana Lucia Tadei hat da ihre Zweifel. Ich glaube das nicht. Seit 23 Jahren arbeite ich jetzt schon in Bibliotheken und was ich da sehe, deckt sich nicht mit dieser Theorie. Wenn der Brasilianer Zugang hat zur Literatur, dann liest er sehr wohl. Das Problem ist eher der Zugang. Wenn der einfach ist, dann wird auch gelesen. Im Ibirapuera-Park, da ist der Zugang einfach. Jeder kann sich ein Buch oder eine Zeitschrift nehmen und so lange darin lesen, wie er möchte. Man muss sich nicht registrieren und kostenfrei ist der Service sowieso. Und auch an diesem Sonntag ist das Lesewäldchen tatsächlich sehr gut besucht. Und noch eine andere Beobachtung hat die Bibliothekarin gemacht. Angeblich lesen ja die gebildeten Schichten am meisten, also die Leute, die hier auch im Park unterwegs sind. Aber das stimmt gar nicht. Die höchste Lesefrequenz haben wir, wenn wir in den armen Stadtteilen im Osten der Stadt unterwegs sind. Mit dem Lesewäldchen kann man natürlich nicht so richtig gut unterwegs sein. Deswegen hat die Stadtverwaltung in Sao Paulo Bibliotheksbusse ausgestattet. Juan Batista verantwortet die mobilen Projekte, die offiziell Ausdehnungsdienst heißen. Ausdehnungsdienst bedeutet Außendienst. Wir verlassen unsere physischen Räume, also unsere Bibliotheken, und wir fahren zu unseren Lesern, beziehungsweise zu unseren möglichen Lesern, dorthin, wo sie wohnen. 6 von solchen Bussen gibt es. Von Dienstag bis Sonntag sind sie unterwegs und machen so an 72 offiziellen Haltestellen Stationen. Und diese Haltestellen sind keinesfalls zufällig ausgewählt. Wir erstellen für die Region richtige Landkarten. Wir verteilen die 12 Busse dann auf die 4 Großräume von Sao Paulo. Vorher machen wir aber eine technische Analyse. Gibt es dort schon eine kulturelle Einrichtung? Wie weit ist sie weg? Und dann schauen wir uns auch die Entwicklungskennziffern an, die ökonomischen und sozialen. Und natürlich, wie ist es um die Kinder bestellt? Das ist auch ein Kriterium. Wenn es also viel Armut gibt und sogar Straßenkinder, dann führt das dazu, dass eine Haltestelle des Bücherbusses eingerichtet wird. In ganz Brasilien gibt es mittlerweile zahlreiche Initiativen, um Kinder und Jugendliche zum Lesen zu bewegen. Mit Erfolg. Vor 10 Jahren hat ein Brasilianer nämlich nur ein Buch pro Jahr gelesen. Mittlerweile sind es 4.
Peer Vorder-Wühlbecke von der ARD in den Mittagsinformationen von Radio SRF. Gleich eins, wir bleiben bei Büchern bei Brasilien. Über 7000 Aussteller aus 100 Ländern, bis zu 300.000 Besucher an 5 Tagen. Das ist die diesjährige Frankfurter Buchmesse. Und eben, Gastland ist Brasilien. Und unser Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags und die hat Andi Luscher.
Der Nobelpreis für Physik geht dieses Jahr an den Briten Peter Higgs und den Belgier François Englert. Die beiden werden dafür geehrt, dass sie mit ihren Entdeckungen zum Verständnis von subatomaren Teilchen beigetragen haben, begründet das Komitee die Wahl. Das jüngste Flüchtlingsunglück vor Lampedusa hat juristische Folgen. Der Kapitän des havarierten Schiffes ist festgenommen worden. Und die Flüchtlingspolitik ist am Nachmittag Thema bei einem Treffen der Innenminister der 28 EU-Staaten. Die Preise für Waren und Dienstleistungen sind in der Schweiz gestiegen, um 0,3% gegenüber dem Vormonat. Insbesondere Kleider, Erdöl, Gemüse und Pauschalreisen sind teurer geworden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.